Herzlich willkommen zum Podcast Zwischendurch und Drin. Theologie an unerhörten Orten. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Podcast Zwischendrin und Durch. Herzlich willkommen an Sie und euch, die uns heute hier bei dieser Sendung begleiten werden. Und ein ganz besonderes herzliches Willkommen an dich, Dominik. Vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist und heute hier bei uns im Podcast mit uns sprichst, mit mir sprichst. Dominik Gauthier ist hier in Oldenburg am Institut für Evangelische Theologie und Religionspädagogik seit vielen Jahren. Also seit vielen, vielen Jahren, viel mehr Jahre als ich hier bin, in Oldenburg schon als Student, dann als Promotionsstudent und jetzt kurz vor seiner Habilitation, das darf ich vielleicht sagen, wissenschaftlicher Mitarbeiter eben im Fachbereich der systematischen Theologie mit ganz interessanten Schwerpunkten, die du, Dominik, in deinem theologischen Denken, in deiner theologischen Arbeit sozusagen in den Blick nimmst. Und ich würde mal so diese beiden Themenfelder ganz grob ansprechen und würde dich dann ganz gerne bitten, dass du unseren Hörerinnen und Hörern das vielleicht ein bisschen näher bringst. Und zwar würde ich sagen, so deine Ausrichtung ist einerseits rassismuskritische Theologie in den Blick zu nehmen. Das ist so das eine Themenfeld und das andere Theologie mit einer ökologischen Ausrichtung zu verdichten und vor allem das, würde ich meinen, aus einer dezidiert reformatorischen Perspektive. Wobei, da könntest du jetzt vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer das ein wenig konkretisieren. Also, du hast das Wort.
Ja, hallo Ulrike. Ich freue mich, dass ich in deinem Podcast sein kann. Vielleicht so ein bisschen was zu mir und meiner Arbeit. Mhm. Du hast nach Theologie und Rassismuskritik gefragt. Mhm. Ich erzähle darüber ein bisschen was. Wie kam es eigentlich dazu, dass ich mich tiefer damit beschäftigt habe? Ich habe am Anfang meines Studiums ein Seminar besucht in der Kirchengeschichte bei Andrea Strübend zur Geschichte der Bürgerrechtsbewegung und der Rolle der schwarzen Kirchen innerhalb der Bürgerrechtsbewegung und ihrer Funktion als Organisationszentren für Protest gegen Rassismus. Mhm. Natürlich ist ja auch bekannt, dass Martin Luther King ein baptistischer Pastor war, dass der von einer ganz bestimmten theologischen Tradition geprägt war, in der Glaube mit Weltgestaltung, Glaube mit Eintreten für Gerechtigkeit verbunden war. Und in dieser schwarzen Tradition vor allen Dingen mit dem Eintreten gegen rassistische Strukturen. Mhm. Und das hat mich da sehr interessiert. Und dann habe ich mich entschieden, auch eine Hausarbeit dazu zu schreiben, weniger in so einem historischen Sinn, sondern mit dem Blick auf die Frage, welches Gottesbild, welches Jesusbild, welche Vorstellung von dem Heiligen Geist ist präsent in der Bürgerrechtsbewegung, in so einer Theologie, die gegen Rassismus protestiert. Und habe da ziemlich wenig gefunden bei der Recherche für meine Hausarbeit. Und habe da erstmal diese in viel Literatur beschriebene Leerstelle gefunden, dass die christliche Theologie, obwohl sie so involviert auch in koloniale und rassistische Diskurse war und ist, sich ganz wenig explizit damit auseinandergesetzt hat, wie man eigentlich gegen Rassismus arbeiten kann, wie man eine Theologie entwickeln kann, die sagt, wir nehmen die Themen der Theologie, was heißt Sünde, was heißt Rechtfertigung, was heißt Heiligung und durchdenken die mal mit Blick auf die Frage, wie können wir eigentlich Empowerment und Protest für schwarze Menschen, aber in Solidarität auch für weiße Menschen denken, die sich an die Seite von Leuten stellen, die gegen Rassismus arbeiten.
Also vielleicht nochmal für alle, die uns zuhören, du sagtest gerade, ne, Stichwort Lehrstelle. Also du hast im Prinzip nur dieses Interesse gehabt aufgrund des Besuchs dieses Seminars, dieser Vorlesung, dieser Veranstaltung und hast dann in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung eben eigentlich wenig gefunden an Literatur, an theologischer Beschäftigung mit diesem Thema. Und daraus ist dann, also das begreift man so ein bisschen für alle, die uns zuhören, als eine Lehrstelle, da ist etwas, ein blinder Fleck vielleicht auch, etwas, was noch nicht elaboriert, noch nicht wirklich in den wissenschaftlichen Fokus gerückt ist. Und für dich war dann spannend, Dominik, das Ganze so wirklich dezidiert auch aus einer, höre ich, aus einer theologischen Brille, theologischen Perspektive zu verdichten. Und was hast du dann gefunden? Also du hast nicht so viel gefunden, aber was hat dich dann anhand dieser Fragen, die du gerade schon angedeutet hast, wie... Bist du dann fündiger geworden oder wie hast du dann deinen Weg da verfolgt?
Ich bin gestoßen auf die Theologie von James H. Cone, ein wichtiger Begründer schwarzer Befreiungstheologie in den USA ist. Und der hat sich sozusagen fokussiert damit auseinandergesetzt, was der Kreuzestod Jesu in der schwarzen theologischen Tradition bedeuten kann. Und ich führe das ganz kurz aus. Er hat im Prinzip eine Parallelisierung vorgenommen zwischen Jesus als dem Gekreuzigten, Jesus als dem, der Opfer staatlicher Gewalt wird und der Leidensgeschichte schwarzer Menschen in den USA, die gelyncht wurden durch weiße Mobs an Bäumen. Mhm. Und da sieht man sozusagen diese Parallelität zwischen Kreuz und Lynchbaum. Ja. Und darüber denkt Cone nach und macht jetzt keine Gleichsetzung, sondern sozusagen bringt diese beiden Geschichten miteinander ins Gespräch und sagt, wenn Christinnen versuchen, das Kreuz zu verstehen, was sie sich oft genug um den Hals hängen, was sozusagen in Kirchen präsent ist.
An Wänden hängt.
An Wänden hängt. Ja, ja. Wenn sie das wirklich ernst nehmen, sozusagen Jesus Christus als Opfer staatlicher Gewalt, dann können die nicht weggucken vor der Gegenwart staatlicher Gewalt, rassistischer Gewalt gegenüber schwarzen Menschen. Und da wird sozusagen in einer sehr kreativen und auch herausfordernden Art und Weise der christliche Glaube mit der Realität von Gewalt verknüpft. Und dann ist die Frage, dass...
Ja, und auch herausgefordert.
Und herausgefordert, ne? Herausgefordert gegenüber einer, man würde jetzt irgendwie theologisch sagen, spiritualisierten Bedeutung des Kreuzes, ja, dass das so eine Art... James Cone hat immer gesagt, pie in the sky thing, also sozusagen diese Idee des Kreuzes als den Verweis auf den Kuchen im Himmel wird alles besser. So. Ja. Aber Cone zieht sozusagen das Kreuz in unsere Gegenwart und macht das zu einer zu einem unbequemen Symbol. Ja? Mhm. Der katholische Theologe Johann Baptist Metz hat unter anderem vom Kreuz als einer gefährlichen Erinnerung gesprochen. Mhm. Eine gefährliche Erinnerung, die uns herausfordert und uns fragt, wie können wir ein Leben imaginieren, das weniger von rassistischer Gewalt gezeichnet ist. Und da ist, glaube ich, dieser Konnex von Kreuz und Auferstehung ganz wichtig. Ne?
Also sozusagen aus dieser Beschäftigung mit dem Kreuz, aus dieser Erinnerung, der gefährlichen Erinnerung oder der herausfordernden Erinnerung auch, ne, zu schauen, wo sind hier Aufbrüche, Auferstehungsdimensionen oder Räume.
Ja.
Vielleicht, wenn du mir erlaubst, hier an der Stelle erinnere ich mich an alle, die uns zuhören, auch an die Sendung und das Gespräch mit unserer Kollegin Anna Lucia. Und in der Erinnerung an das Gespräch, Dominik, ist ja immer wieder auch in dem Diskurs rassismuskritischer Auseinandersetzung, auch in unseren, ne, gerade in unserem Fachbereich der systematischen Theologie, wir jetzt als, ne, ich betone das, als Weiße, inwieweit die weiße Theologie, die weiße theologische Auseinandersetzung, eben die Auseinandersetzung mit der Black Theology, in Anführungsstrichen braucht, inwiefern das Räume des Diskurses erweitert. Und an dich so ein bisschen die Frage, wie würdest du das einschätzen, dass wir als Weiße eben, ne, diese Critical Whiteness-Perspektive, damit umzugehen und auch wie wir das für die Theologie, ne, für die gesamte Theologie eigentlich fruchtbar machen können.
Ja, das finde ich eine wichtige Frage. Ja. Und ich würde gern noch was zu der vorhin besprochenen Leerstelle sagen. Ich glaube, dass das zum einen Leerstelle ist, die ich für mich entdeckt hatte. Andere Leute hatten natürlich das schon vorher auch gesehen, aber ich lernte dann, dass es diese Leerstelle gibt. Und es ist aber nicht nur so eine Art Unachtsamkeit, der Theologie, der von weißen Menschen geprägten Theologie, sondern auch eine Ignoranz. Ja? Okay. Also James Cone sagt ja auch, dass diese Leerstelle ein aktives sozusagen Schweigen ist und Schweigen in diesem berechtigten Pathos von James Cone ist mitschuldig werden in der Frage rassistische Realitäten in unserer Gegenwart. Aber jetzt die Frage nach Critical Whiteness. Ich glaube, das war auch schon so eine Art kleiner Kommentar dazu. Ich würde nochmal theologisch da dran gehen und sagen, jetzt auch mit Blick auf evangelische Theologie, wo so wichtig ist, die Rechtfertigung des Sünders, der Sünderin zu durchdenken, die sozusagen durch Gottes Annahme in die Lage versetzt wird, sich eigener Sündenverstrickung und eigener Schuld zu stellen. Und ich würde das nochmal ein bisschen weiterdenken, auch struktureller Verstrickungen gewahr zu werden und zu sagen, aha, hier bin ich nicht nur individuell gescheitert, bin verfehlt, verstrickt, sondern auch durch meine politischen Verortungen. Und der christliche Glaube verhilft uns dazu, eine gewisse Ernsthaftigkeit dahin zu entwickeln und zu sagen, wir müssen uns mit diesen Verhältnissen auseinandersetzen. Aber auch, das ist vielleicht ein bisschen unangemessen, aber ich versuche es trotzdem mal, den Gedanken zu formulieren, eine gewisse Gelassenheit zu haben, zu sagen, ja, ich bin verstrickt, ich kann das beschreiben.
Ja, und nicht so eine Verteidigungshaltung einzunehmen, meinst du, glaube ich. Ne?
Genau, und ich glaube, dass wenn man theologisch gedacht durch Gott auch getragen ist, sich zu den eigenen Verstrickungen zu verhalten, dann kann sich da Theologie bewähren, im Gespräch mit dem, was so ich würde es nennen, kritische Rassismusforschung, ne, rassismuskritisches Engagement ist. Und da ist mir total viel dran gelegen, dass man Theologie in dieses konstruktive Gespräch
mit einbringt.
Bringt, ne? Und das ist so ein bisschen auch, wenn wir von Theologie zwischendrin, Theologie auf der Grenze, wir darüber nachdenken, dann glaube ich, ist das ganz interessant zu sehen, dass die christliche Theologie informiert werden kann von kritischer Rassismusforschung, die auf Strukturen schaut, die auf sozusagen dieses, man kann eigentlich nicht loswerden, dass man in rassistischen Verhältnissen steckt, muss aber doch daran arbeiten.
Auf diese komplexen Verflechtungen auch. Ja, das finde ich ganz spannend. Also nochmal für alle, die uns zuhören, also dieser Gedanke, so habe ich dich verstanden, gerade warum eigentlich, das war die Frage, warum eigentlich wir aus einer, die weiße Theologie der Kontext, warum beschäftigen wir uns damit? Wir haben hier eine strukturelle Verbindung und diese strukturelle Verbindung, Anbindung, diese strukturellen Herausforderungen, die betreffen uns alle. Es ist nicht das Einzelne oder das Problem des Einzelnen, sondern es geht hier um strukturelle Komplexität, auch wenn das ein bisschen abstrakt klingt. Und aus dieser Beobachtung dann auch, das fand ich sehr schön, das Bild eigentlich, sich nicht so persönlich angegriffen zu fühlen, eine gewisse Gelassenheit auch walten zu lassen, aber in dieser Gelassenheit wahrzunehmen, wir sind hier alle involviert. Ich glaube, so in die dieses Bild ist da gerade vor mir entstanden. Wir können uns dem nicht entziehen. Und das ist nicht eine moralische Anklage an den Einzelnen, sondern vielmehr eine Verantwortung aller so. vielleicht so in diese Richtung.
Genau. Ja. Also das würde ich zum einen stark machen und auf der anderen Seite auch die Gefahr benennen,
die darin stecken kann,
dass man sich doch zu bequem macht. Ja. Also
man sich der einzelnen Verantwortung vielleicht entzieht.
Und also ich würde dafür werben, auch sozusagen moralische Anklagen einmal so zu deuten, dass sie auch resultieren aus einem, wir haben von unerhörten Orten sozusagen im Titel gehört, dass sie sozusagen aus Orten der Ohnmacht und des Nichtgehörtwerdens und des ständig Unterbrochenwerdens entstehen Situationen, in denen man sozusagen als einzige Möglichkeit hat, ein irgendwie stark moralisierendes Sprechen von den Bösen und den Guten. Ja? Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man mehr Verständnis einübt, wann Leute aus welchen Gründen eher moralisierend sprechen. Das gehört sozusagen, glaube ich, auch zu unserer Kompetenz als Theologinnen, die ständig irgendwie kontextuell versuchen zu sprechen. Ne? Nichtsdestotrotz heißt das schon für mich, dass wir Komplexitäten angehen, dass wir Grauzonen betrachten.
Wahrnehmen
und. Ne, genau. Und das jetzt auch noch aus meiner, vielleicht kommen wir darauf auch noch zu sprechen, für mich ist schon, da würde ich jetzt aus so einer reformierten theologischen Tradition sprechen, wenn man ein bisschen auf diese Gefahr des, wir sind irgendwie alle verstrickt und lasst uns gelassen sein, was die reformierte Tradition gegenüber der lutherischen Tradition gesagt hat, die so doll die Rechtfertigung betont. In der reformierten Tradition ist die Heiligung so wichtig, dass man wirklich ins Tun kommt, dass man an Gerechtigkeit arbeitet, dass man vielleicht auch ein bisschen zu viel arbeitet, vielleicht ist das ein Klischee, aber dass man sozusagen eine gewisse moralische Energie auch investiert in die Arbeit an einer bisschen besseren Gesellschaft, die es Menschen möglich macht, nicht immer dermaßen diskriminiert, komisch angeguckt, angefasst zu werden.
Ja, und ehrlich gesagt, also ich würde dir sehr zustimmen, auch wenn es vielleicht eine Gefahr hat, ein wenig stereotyp zu sein, aber dieser Handlungsimpuls, diese Handlung, die du jetzt gerade stark machst, ich glaube, die ist mehr denn je wichtig, ne? In dieser Hinsicht. Ich würde mir da noch erlauben, Dominik, ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass du auch mit ökologischen Fragestellungen, und ich will jetzt gar nicht so ganz neu ansetzen, sondern dich eigentlich eher so fragen aus deiner rassismuskritischen Arbeit, wie du da auch gerade in dieser theologischen Blickrichtung die ökologischen Fragen in Beziehung setzt. Soweit ich deine Arbeit verfolge, wahrnehme, glaube ich, sind da für dich gute Anknüpfungsanbindungspunkte, weil ich das ganz spannend finde. Das liegt nicht vielleicht für unsere Zuhörerin so auf der Oberfläche oder ist so ganz klar sichtbar, wo da diese Anbindung ist.
Ja, auch danke für diese Frage. Ich setze vielleicht nochmal an bei James Cones Theologie zur Inbeziehungssetzung von Kreuz und Lynchbaum.
Mhm, ja.
Und betone jetzt mal das Wort Lynchbaum.
Mhm,
weil der Lynchbaum in dieser theologischen Deutung auch ein ökologisches Symbol ist. Wenn man durch die USA fährt und diese wunderschönen Bäume in den Südstaaten sieht, kann man sich nie sicher sein, ob es sich nicht um einen Zeugen eines Lynchmordes handelt.
Okay.
Ja. Es gibt so eine Fotografie, und die Zuhörenden können vielleicht diese Fotografie googeln.
Ja.
Es gibt eine Fotografie von Steve McQueen, der dieser Filmemacher ist, diesen hervorragenden, aber extrem bedrückenden Film 12 Years a Slave gemacht hat. Und bei den Dreharbeiten hat er ein Foto gemacht, was im Prinzip ein Kunstwerk ist, eines wunderschönen Baumes. Der aber ein Lynchbaum ist. Und das berührt ein bisschen deine Frage.
Absolut.
Dass sozusagen die Geschichte der Bäume, Umweltgeschichte nochmal weitergedacht, immer auch eine mit Rassismus, mit rassistischer Geschichte verknüpfte Geschichte ist. Mhm. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich mit etwas beschäftigt, was Black Ecology heißt.
Okay.
Schwarze Ökologie. Mhm. Und das ist ein Ansatz, der von schwarzen Wissenschaftlerinnen entwickelt wurde und betont, dass es ein bisschen binär, aber dass es sozusagen eine weiße Ökologie gibt, die okay. Natur, vielleicht auch mal theologisch gedacht, eher so als einen Garten Eden imaginiert, als ein Ort der Schönheit, der Entspannung, des Wanderns.
Ja, okay.
Und
des Pilgerns.
Genau.
Ja,
und das
okay.
ist sozusagen ein Ort, und ich will das auch nicht lächerlich machen, für mich ist das auch eine wichtige Praxis. So, ne? Aber wenn man es nochmal an diesem Bild des Garten Eden verdeutlicht, ist es ein Ort sozusagen vor der Sünde, vor der Schuld, jenseits irgendwelcher Verstrickung.
Ja, der schöne Ort. Ja.
Der schöne Ort. Und das hat eine Wirkmacht, weil es ja auch eine Zukunftsvision sein kann. Es führt vielleicht ein bisschen zu weit, aber die schwarze Ökologie sagt, nein, wir sollten die Natur immer in ihrer Verstrickung mit Unrechtsgeschichte ansehen. Das gibt total wichtige Impulse für die politische Ökologie und für Ökotheologie.
Auf jeden Fall.
Also dass man sozusagen in diese Dialoge kommt. Ich sag, also ich benenne nur noch zwei andere Punkte.
Vielleicht ganz kurz, du hast gerade gesagt, dieses Binäre, ne, in dem Black Theology oder Black Ecology Ansatzes. Also damit meintest du dieses vor dem Fall und nach dem Fall, oder? Da nochmal so ein bisschen.
So könnte man vielleicht
also das
sagen.
Also ist ein bisschen
sagen,
jetzt vereinfacht
ja, genau,
gesagt.
Genau, so könnte man das sagen. Ne? Ja, okay. Dass schwarze Ökologie, wenn man es theologisch schon mal wieder aufgreift, auch die gefallene Schöpfung, die gefallene Welt anschaut, aber auch sagt, und das ist jetzt aus schwarzer theologischer Perspektive analysiert, Natur kann ist ein ambivalenter Ort. Also es ist zugleich assoziiert, ne, da ist der Lynchbaum mit rassistischem Terror, aber kann auch mit Überleben und Widerständigkeit und Schönheit verknüpft sein. Ich sag ein bisschen ein verwunderliches Beispiel. Es gibt so ein wunderschönes Projekt aus den USA, das heißt Rooted Wisdom, also verwurzelte Weisheit.
Okay.
Und das analysiert die Geschichte der Natur auf der Fluchtroute versklavter Menschen, der sogenannten Underground Railroad, aus dem Süden in den Norden bis nach Kanada.
Okay.
Und das ist ziemlich interessant, dass es historische Dokumente gibt, dass ehemals Versklavte, die sich dann selbst befreit haben, also geflohen sind. In der Debatte sagt man eigentlich, benutzt man diesen Begriff der Selbstbefreiung, um sozusagen die Autonomie der Versklavten zu betonen, dass die sich auf dem Weg in den Norden an den Moosen orientieren. Und sozusagen wissen, wenn auf einer bestimmten Seite eines Baumes Moos wächst, konnten sie sozusagen die die Route gen Norden finden.
Ach so, das war
weil
wie
sozusagen,
der Marker.
Weil sozusagen im Süden das Moos verdorrt und im Norden sozusagen das Moos floriert.
Floriert.
Und, und das kann sozusagen den Weg in den Norden weisen. Ja?
Okay.
Und da gibt es sozusagen diese Inbeziehungssetzung schwarzer Emanzipation mit Moosen. Ein bisschen eigenartig, aber ökologisch interessant.
Sehr interessant. Und ihr merkt schon, Sie und ihr, die uns zuhören, das, was Dominik hier betreibt, Dominik, dieser induktive Ansatz, sage ich mal, oder deine Herangehensweise, Theologie zu betreiben, ausgehend von ganz konkreten. Wir haben Bilder bekommen von dir. Wir haben jetzt eine Beschreibung, ganz konkret der Lebenswirklichkeit von flüchtenden Menschen allgemein formuliert, erzählt bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind eigentlich schon am Ende unserer Zeit. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Alle, die noch nicht genug haben, weil ich glaube, es geht Ihnen und euch so wie mir. Wir könnten noch weiter hier mit Dominik im Gespräch bleiben. Dominik ist hier noch in Oldenburg. Ne? Ihr könnt euch melden, Sie können sich melden und vielleicht kommst du ja noch einmal zurück zu uns hier in den Podcast Zwischendrin und Durch. Ganz herzlichen Dank für dein Kommen. Und dir für das Bevorstehende alles Gute.
Vielen Dank, Ulrike.
Was nehme ich mit aus dem Gespräch mit Dominik Gauthier? Rassismuskritische Theologie, rassismuskritisches theologisches Denken öffnet uns ganz andere und neue Perspektiven auf Theologie, auf theologisches Denken, Sprechen und Handeln. Und darüber hinaus bietet diese kritische Perspektive Beziehungen zwischen unterschiedlichen Diskriminierungsformen. Rassismuskritische Theologie hat auch etwas mit ökologischer Theologie zu tun. Beziehung zu denken in der Theologie, das nehme ich mit. Wer Lust hat, hier beim Podcast Zwischendurch und Drin mitzumachen, wer Fragen hat oder auch mal die eine zentrale Frage oder das eine zentrale Wortkonzept hat und sich darüber mal Gedanken machen möchte, gemeinsam hier im Gespräch, der kann sich sehr gerne bei mir melden. Die Kontaktmail findet ihr unten in der Beschreibung sowie auch weitere Infos zur Sendung.